The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition.
Der Literaturnobelpreis 2016 wird an Bob Dylan verliehen, sagte die Sekretärin der schwedischen Akademie, die den Nobelpreis vergibt. Begründung: Dylan habe neue poetische Ausdrucksformen kreiert innerhalb der großen amerikanischen Songtradition. Noch nie zuvor ist einem Songschreiber der Literaturnobelpreis zuerkannt worden. Hat Bob Dylan diese höchste Auszeichnung des globalen Literaturbetriebs verdient? Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit der Frage: Ist Bob Dylan ein poetisch hochbegabter Sänger und Songschreiber oder tatsächlich ein singender Literat? Oder anders gefragt: Haben seine Songtexte die Qualität von Literatur, die das Votum des Nobelpreiskomitees rechtfertigen? Darüber möchte ich mit einem Experten reden, der selbst Liederschreiber ist, als erster in Deutschland Dylan-Texte ins Deutsche übersetzt und gesungen hat und in den USA über Dylan geforscht hat. Sein Name ist Michael de la Fontaine. Gleich mehr über ihn und über die Fragestellung dieser Stunde. Aber zunächst als Einstieg ein Dylan-Song aus seinem Album Love and Theft von 2001. Im Song Mississippi betreibt Dylan eine seiner typischen reibungsvollen Milieustudien mit charakteristischen Songzeilen wie diesen. Jeden Schritt des Weges gehen wir geradeaus. Deine Tage sind gezählt, meine auch. Wir kämpfen uns voran, aber es gibt kein Entkommen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe in der Stadt gearbeitet, war schon in Schwierigkeiten, seit ich meinen Koffer abgestellt habe. Ich kann dir nichts bieten. Hatte auch vorher nichts, hab nicht mal was für mich selbst. Der Himmel ist voller Feuer, Schmerzen regnen herunter. Der Teufel läuft durch die Gassen, das Maultier steht im Stall. Sag, was immer du willst, ich habe alles schon gehört. Ich gehe durch Laub, das von Bäumen fällt, fühl mich wie ein Fremder, den keiner kennt. So vieles, was wir nicht rückgängig machen können. Ich weiß, dir tut's leid, mir auch. Dem Südstern folgend bin ich hergekommen, habe den Fluss überquert, nur um da zu sein, wo du bist. Doch mein Schiff ist zersplittert und sinkt schnell. Ich ertrinke im Gift, habe keine Zukunft, keine Vergangenheit. Aber mein Herz ist nicht voller Kummer, es ist leicht und frei. Das Einzige, was ich falsch gemacht habe, ich blieb in Mississippi einen Tag zu lang. So lautet die Schlusszeile in diesem Song, der musikalisch entspannt durch den Tag eines Verlierers in Mississippi stapft und davon erzählt, dass auch der Verlierer eine Chance hat, sie für sich zu gewinnen. Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so am I. Piling up, we struggle and we stray. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, I've been working in the town. Been in trouble ever since I set my suitcase down. Die Leere ist endlos, kalt wie Tonerde. Du kannst immer zurückgehen, aber nicht den ganzen Weg. Nur eines habe ich falsch gemacht. Ich bin einen Tag zu lang in Mississippi geblieben, singt Dylan mit grummelnder, tiefschürfender Stimme. Melancholisch, ohne schwermütig zu sein, eher gelassen und abgeklärt, erzählt Bob Dylan diese Geschichte über das einfache und doch so schwierige Leben einfacher Leute in Mississippi. Während der moderne Zug der Pop-Entwicklung mit Volldampf weiter in Richtung Computerelektronik, Stilmix und Klangperfektionierung davonbrauste, schlenderte Altmeister Bob Dylan gemächlichen Schritts in die entgegengesetzte Richtung. Handgemachte, stilistisch altbekannte und unperfekt gespielte Roots-Musik enthalten fast alle seiner letzten Alben, so auch Love and Theft von 2001, dem der gerade gehörte Song Mississippi entstammt. Was er musikalisch liebt, Davon klaut er auch gerne, passend zum Motto des Albums Liebe und Diebstahl. Urtümlichen Blues der 30er Jahre, ebenso ruppig wie kraftvoll intoniert, Ballsaal-Swing der 40er, Stehgeiger inklusive und Barmusik der 50er mit Jazzbesen und der Anmutung eines langsamen Foxtrott. Je älter er wurde, umso weniger schien er sich für die aktuellen Spielweisen des Pop zu interessieren. Statt Klanginnovation wummert die Hammond-Orgel und fiedelt altmodisch die Geige. Statt glatter Perfektion rumpeln die E-Gitarren durch schmutzige Bluesriffs. Der Rhythmus wackelt vor lauter Spielfreude und der Meister singt etwas schief, aber mit Ausdruck und gefühlvoller Raspelstimme. Ja, diese Musik lebt, doch scheinbar in einer anderen, in einer früheren Zeit. Was man an Dylans Musik hat, das wird im Kontrast hörbar, wenn man sich die relativ flache Popsong-Version des Songs Mississippi in der Bearbeitung von Sheryl Crow im folgenden kurzen Ausschnitt anhört.
So of mine, time is piling up, we struggle and we scrape, all boxed in, nowhere to escape.
Ganz hübsch und nett, aber doch um einiges oberflächlicher ist diese Coverversion des Dylan-Songs Mississippi von Sheryl Crow im Vergleich zur Originalfassung von Dylan selbst. Musikalisch gesehen kann man ihm hier bei diesem Vergleich einige Pluspunkte gutschreiben. Bei anderen Gegenüberstellungen von Original und Cover verhält er sich anders. Aber in dieser Stunde soll ja weniger die musikalische als vielmehr die textliche Qualität der Dylan-Songs betrachtet werden. Als am 13. Oktober publik wurde, dass Dylan den Literaturnobelpreis 2016 erhält, begann sofort eine heftige Diskussion, ob diese höchste Ehrung in der Literatur für die Liedtexte des singenden Poeten und für die beiden von ihm geschriebenen Bücher überhaupt angemessen sei. Von Seiten der Songwriter-Kollegen aus Pop und Rock kam sofort eindeutige bis geradezu jubelnde Zustimmung. Doch aus dem Lager des klassischen Literaturbetriebs überwogen die kritischen Bedenken und Ablehnungen. Der Literaturkritiker Dennis Scheck ließ sich mit dem Kommentar zitieren:
Gelegentlich erlaubt sich die Akademie ein Späßchen. Die Auszeichnung von Bob Dylan ist genauso ein Witz, wie es die von Dario Fo war. Am besten, man lacht mit.
Der britische Schriftsteller Irvin Welsh, Autor des Poproman Trainspotting, sagte:
Ich bin ein Dylan-Fan, aber dies ist ein schlecht durchdachter Nostalgiepreis. Herausgerissen aus den ranzigen Prostatas seniler, sabbernder Hippies.
Die österreichische Publizistin und Literaturkritikerin Siegfried Löffler äußerte sich wie folgt:
Selbstverständlich sind Liedtexte, gerade die von Bob Dylan, natürlich wunderbar. Nur diese Texte sind keine eigenständige Lyrik, denn sie funktionieren nur, wenn sie gesungen sind.
Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa, Literaturnobelpreisträger des Jahres 2010, sagte in einem Interview:
Bob Dylan ist ein großer Sänger, aber er ist kein Schriftsteller. Ich mag seine Musik sehr, aber es gibt viele, viele Schriftsteller, die besser für diese Auszeichnung qualifiziert gewesen wären.
Und die FAZ schrieb:
Wenn überhaupt, dann hätte Bob Dylan den Nobelpreis für Popmusik verdient.
Hätte sich Dylan den Pop-Nobelpreis verdient, wenn es den überhaupt gäbe, für den folgenden traditionellen Rocksong Thunder on the Mountain aus seinem Album Modern Times von 2006, dessen Text unter anderem merkwürdigerweise von der R&B-Sängerin Alicia Keys handelt. Dylan singt da: Ich dachte an Alicia Keys, konnte mich nicht vom Weinen abhalten. Als sie in Hell's Kitchen geboren wurde, lebte ich unten an der Grenze. Ich frage mich, wo in aller Welt Alicia Keys sein könnte. Ich habe durch ganz Tennessee hindurch nach ihr Ausschau gehalten. Was hat das zu bedeuten? Und ist das Poesie? Gar Literatur?
Thank you. ruckus in the alley and the sun will be here soon. Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys, couldn't keep them quiet, but she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee.
Donner auf dem Berg und Feuer auf dem Mond. So beginnt der Text dieses Dylan-Songs aus seinem Album von 2006 Modern Times, das in den USA Platz 1 der Albumcharts erreichte und von den Musikmagazinen Rolling Stone und Uncut zum besten Album des Jahres 2006 gekürt wurde. Aber diese Auszeichnung und so viele andere Ehrungen, die Dylan im Laufe seiner Karriere erhalten hat, von Ehrendoktortiteln über Grammys bis zum Golden Globe und einem Oscar für seinen Filmmusiktitel Things Have Changed, sind noch lange keine Basis und kein Grund für die Verleihung des Literaturnobelpreises. Das soll nun erörtert werden. Mein Gesprächspartner ist der promovierte Musikwissenschaftler, Dylan-Kenner, Liedermacher der ersten Stunde und langjährige leitende Mitarbeiter im Goethe-Institut, Michael de la Fontaine. Gemeinsam mit seinem Duopartner Christopher Sommerkorn im Frankfurter Liedersänger-Duo Christopher und Michael war er 1965 der erste deutsche Musiker, der Texte von Bob Dylan ins Deutsche übersetzte und öffentlich sang. Zusammen mit John Baez standen Christopher und Michael bei der Ostermarschkundgebung 1966 auf der Bühne vor dem Frankfurter Römer und sangen Dylans Hymne »The Times They Are A-Changing«. Michael de la Fontaine hat als Zeitzeuge und Musikwissenschaftler zum Thema Dylan also eine Menge zu sagen. Erste Frage: Ist der Literaturnobelpreis für Bob Dylan nach deiner Einschätzung überhaupt angemessen?
Ja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen ein Richtungswechsel da im Komitee selber in Stockholm. Ich bin persönlich richtig happy. Ich finde es gut, dass man diesen Mut hatte zu der Entscheidung. Und ich muss sagen, also von gerade ist sein Leonard Cohen, der eben unglücklicherweise jetzt verstorben ist, er, der eben oft mit ihm gemeinsam genannt wird, man hätte doch den Nobelpreis für Literatur teilen können unter den beiden. Er hat 3 Wochen vor seinem Tod hat er gesagt, also er findet das ganz toll. Das ist so, als würde man vor dem Mount Everest ein Schild aufstellen. Das ist der höchste Berg der Welt. Also ich bin happy.
Schön. An welchem Dylan-Song kann man deiner Meinung nach die literarische Qualität seiner Texte besonders gut heraushören?
Naja, bei dem stilistischen Zickzack, das wir ja bei Bob Dylan haben und worüber wir ja wahrscheinlich auch ein bisschen reden werden. Ich würde sagen, gerade bei einer sehr frühen Produktion, bei dem John Wesley Harding, findet man gleich 2 Songs, die sehr stark das Literarische eben zeigen. Das ist einmal All Along the Watchtower mit sehr viel biblischem Hintergrund. Und dann eben mit Humor The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest.
Beide Songs wollen wir hören. Zunächst All Along the Watchtower. Die Textübersetzung folgt anschließend.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Hier muss es doch einen Ausweg geben, sagte der Hofnarr zum Dieb. Es gibt hier viel zu viel Verwirrung, das ist mir gar nicht lieb. Geschäftemacher trinken meinen Wein, Goldgräber zerwühlen mein Land. Keiner von denen hat einen blassen Schimmer und den Wert davon erkannt. Kein Grund, sich aufzuregen, so sprach der Dieb, ich sag dir was. Hier unter uns gibt's jede Menge, die denken, Leben sei nur ein Spaß. Doch du und ich, wir haben das hinter uns und unser Schicksal ist das nicht. Drum lass uns hier nicht schwadronieren, es ist spät, schon schwindet das Licht. Oben auf dem Wachturm ließen Prinzen schweifen ihren Blick. Unten kamen und gingen Frauen, auch Diener, barfuß und gebückt. Draußen in der Ferne hört man Schreie, seltsam dubios. Zwei Reiter kamen näher, der Sturmwind heulte los.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth it.
Frankie Lee und Judas Priest, das waren dicke Freunde. Und als Frankie Lee mal das Geld ausging, da blätterte ihm Judas gleich ein Bündel Zehner hin und legte sie auf einen Stuhl so ziemlich an die Kante hin und sagte, bedien dich, Frankie Boy, mein Verlust ist dein Gewinn. Frankie Lee setzte sich sogleich und legte den Zeigefinger ans Kinn, doch die kalten Augen, mit denen ihn Judas ansah, die verwirrten ihm den Sinn. Sei so gut, sagte er, und starr mich nicht so an. Ich habe eben diesen dummen Stolz, dass ich ab und zu alleine sein will, und ich sehe, dass ich das hier nicht kann. Judas zwinkerte ihm zu und sagte, all right, ich lass dich allein. Doch sieh zu, dass du dich bald entscheidest, welche von diesen Scheinen du willst, denn bald werden sie verschwunden sein. Ist recht, ich fang gleich damit an. Sag mir nur, wohin du gehst. Judas zeigte die Straße runter und sagte, Ewigkeit. »Ewigkeit«, sagte Frankie Lee, mit einer Stimme so kalt wie Eis. »Ganz recht«, sagte Judas Priest, »Ewigkeit« oder »Paradies«, wie es für dich vielleicht heißt. »Für mich hat es überhaupt keinen Namen«, hat ihm Frankie Lee lächelnd entgegnet. »Na schön«, sagte Judas Priest, »wir sehen uns dann später.« Frankie Lee setzte sich wieder hin, er fühlte sich niedergeschlagen, da kam ein Fremder angerannt, der war ganz außer Atem und sagte, »Bist du Frankie Lee, der Spieler, dessen Vater gestorben ist? Wenn du es bist, so ein Bursche da unten will was von dir, und sie sagen, er nennt sich Priest.« »Oh ja, der ist mein Freund«, sagte Frankie und begann zu erblassen. »Ich erinnere mich sehr gut an ihn, er hat mich nämlich gerade erst verlassen.« »Ja, das muss er sein«, sagte der Fremde so still wie eine Maus. »Ich soll dir sagen, er sitzt in der Patsche da unten in diesem Haus.« Frankie Lee hat alles fallen lassen und ist in panischer Angst losgerannt, bis schließlich in dem beschriebenen Haus den Judas Priest erfand. »Was ist das für ein Haus?«, sagte er. »Was soll denn das hier sein?« »Es ist kein Haus«, sagte Judas Priest. »Es ist kein Haus, sondern ein Heim.« Frankie kriegte das Zittern und hat alsbald angefangen, seine Fassung restlos zu verlieren, während die Glocken der Mission erklangen. Er hat einfach dagestanden und das riesige Haus angeschaut mit den 24 Fenstern und in jedem das Gesicht einer Frau. Frankie Lee rannte die Treppe rauf mit überaus seelenvollem Schritt und mit Schaum vor seinem Mund begann er seinen mitternächtlichen Trip. 16 Tage und Nächte hat er gewütet, doch der 17. wurde ihm vergelt. Er taumelte dem Judas Priest in die Arme und verdurstete da selbst. Niemand versuchte etwas zu sagen, als sie ihn raustrugen in fröhlichem Trab, mit Ausnahme des kleinen Nachbarjungen, der ihn hintrug zu seinem Grab. Und dann ging er alleine seines Wegs mit seiner Schuld, über die er kein Wort verlor, und murmelte zwischen den Zähnen, jetzt sind wir so schlau wie zuvor. Die Moral von der Geschichte, die ihr soeben gehört, ist einfach die, dass man wegbleiben soll von Orten, wo man nicht hingehört. Drum, wenn ihr euren Nachbarn was schleppen seht, dann helft ihm mit seiner Last und verwechselt ja nicht das Paradies mit dem Heim da unten an der Straße.
Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens and placed them on a footstool just above the potted plane, saying, take your pick, Frankie boy, my loss will be your gain. Well, Frankie Lee, he sat right down and put his fingers to his chin. But with the cold eyes of Judas on him, his head began to spin. Could you please not stare at me like that, he said. It's just my foolish pride. But sometimes a man must be alone, and this is no place to hide. Well, Judas, he just winked and said, all right, I'll leave you here. But you better hurry up and choose which of those bills you want before they all disappear. I'm gonna start my picking right now, just tell me where you'll be. Judas pointed down the road and said, eternity. Eternity, said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise.
Stimmt es, dass Christopher und Michael die ersten waren, die Dylan-Texte ins Deutsche übersetzt haben?
Ja, das ist korrekt. Das war ja 1965, also eigentlich ja nur ein paar Jahre entfernt davon, von dem ersten Auftritten von Bob Dylan und seinen ersten Schallplatten. Die Sache war eigentlich ein bisschen dem Zufall geschuldet. Denn wir hatten als blutjunge Männer, hatten wir das Glück, 1964 mit unserer Schulklasse nach London zu fahren. Und dort sah ich zum ersten Mal im St. James's Park eine Runde von sitzenden Hippies, die sangen und pickten die Gitarre und sangen eben Times They Are Changing und Don't Think Twice, It's All Right. Mhm. Und ich hatte mich dann erkundigt, bei der Gruppe dazu begeben. Ich spielte natürlich noch nicht diese Techniken und hatte mich dann so informiert, dass ich in London direkt meine erste LP von Bob Dylan kaufen konnte. Die habe ich hier gerade noch vor mir.
Come gather around people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin,
And there's no telling who that it's naming. Was the loser, now will be later to win. For the times, they are a-changing.
Um das Jahr 1965 begann sich ja die Texte der Popsongs qualitativ zu entwickeln. Denken wir an die Beatles, die damals schon durchaus etwas arriviertere Texte geschrieben haben. Doch war nicht Dylan damals der textlich absolut herausragende Songtexter jeder Zeit?
Als ich von dem Interview wusste, das wir hier führen, bin ich also ganz schnell innerlich an die Frage gekommen, war Dylan nicht Teil einer Generation? Also eigentlich der Post-War-Generation, auch wenn er eben ein paar Jahre vorher geboren wurde. Aber das ist ja eines der großen Mirakel, wo die Sozialforscher noch heute eben drüber rätseln, wie konnte 1968 in der ganzen Welt gleichzeitig passieren. Und natürlich 1968 begann eben 1965, 64, 66. Und in der Zeit war Bob Dylan aber mit seinen Versuchen in seiner Generation nicht alleine. Wenn ich nur dran denke an andere Vertreter seiner Generation, an Phil Oakes, der ja überhaupt den Begriff Protestsong durch Topical Singer ersetzt hatte, dann an Buffy St. Marie, an P.F. Sloan mit Eve of Destruction oder an den Arlo Guthrie, den Sohn von seinem verehrten Woody Guthrie. Oder auch schon Paul Simon war schon im Hintergrund aktiv. Ich habe damals immer meine Scherze gemacht, das waren die ganzen tollen Männer, die 1,60 groß waren. aber es gab natürlich auch den genialen Sean Phillips, der dann mit Donovan zusammen eben seine Streitereien hatte. Das heißt also eigentlich eine ganze Gruppe an sehr hochgradigen Leuten der Post-War-Generation. Und Dylan war einer von denen, natürlich derjenige, der am wahnsinnigsten dauernd produzierte. Aber er war einer von ihnen.
Aber war es nicht nur die Menge an Texten, die er geschrieben hat, sondern auch bei all den tollen Namen, die du genannt hast, war Dylan tatsächlich nicht der herausragende Poet von all diesen damaligen Sänger und Singer-Songwriter?
Ich würde sagen, Bob Dylan war nicht sofort erkennbar als herausragend, sondern er war ein bisschen Tabubrecher. Also es gab andere Leute, wie dann später Leonard Cohen, die von vornherein mit der jüdischen Mystik vermählt waren. Oder es gab andere Leute, die eben ganz eindeutig Topical Songs, Protestlieder sangen. Oder es gab andere Leute, die eben sehr stark in der Blues-Tradition waren. Ja. Bob Dylan war aber der erste Tabubrecher, der sich praktisch also mit einer Handbewegung aus der gesamten amerikanischen Folklore bediente, was die Muster anging. Und hat sie dann persönlich umgeschrieben, wie es ihm passte und in einem, eben auch in sein Lebensgefühl passte.
In the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
Der berühmte Subterranean Homesick Blues mit der legendären Songzeile Don't follow leaders, watch the parking meters. Folge keinen Führern, pass auf die Parkuhren auf, und mit einer weiteren berühmten Zeile: You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Du brauchst keinen Wettermann, um zu wissen, woher der Wind weht. Aus dem Dylan-Album vom März 1965, Bringing It All Back Home, das als eines der ersten Folk-Rock-Alben überhaupt gilt. Und war damals schon erkennbar, dass Dylan eher ein singender Literat war oder doch mehr Literat als Sänger gewesen ist?
Ich würde sagen, bis 1966, eigentlich hat man ihn nicht richtig mit Literatur in Verbindung gebracht. Man nannte ihn Folksänger bis 66, Folk-Hero bis 66. Man nannte ihn Protestsänger bis 66, Topical-Singer, dann wegen Phil Oakes. Dann nannte man ihn Folk-Rock, als er elektrisch auftrat, Folk-Rock's Tambourine Man. Dann, als dann die ersten jüdischen Beziehungen kamen, nannte man Messiahs of the Rock Generation. Dann wurde er schon 66 als Public Writer Number One genannt. Und dann Songwriter. Und auch die Begriffe für das, was er machte, Songwriting, not Poetry, oder Singer, Songwriter, Poet, oder Poet of Salvation, oder Song and Dance Man, da geht es schon in die Richtung, die ich dann später nochmal nennen will, der kleine Mann als Gesamtkunstwerk. Oder in den 70er Jahren, The First Song Poet, oder The Jewish Poet Cowboy. Und so weiter. Ja. Also man sieht in den USA, ich meine, als ich dort in den 70er Jahren war, mit diesem Postgraduiertenstipendium und in der American Library of Congress saß und die ganzen Zeitungsberichte zum ersten Mal aus ganz USA auf den Tisch bekam, da sah ich, es gab damals schon eine meterbreite Rezeption. Und diese meterbreite Rezeption aber fand nicht in den Universitätsfachbereichen Literatur statt, sondern eher in dem Fachbereich Popularkultur oder in den Music Departments.
Clouds so swift, the rain falling in. Gonna see a movie called Gunga Din. Pack up your money, pull up your tent, McGuinn. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day that my brides are gonna come. Ooh-wee, are we gonna fly down into the easy chair? His brother Don could on keep on keeping on. We'll climb that bridge after it's gone, after we're way past it. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day that my brides are gonna come. Ooh-wee, are we gonna fly down into the easy chair?
Ich kauf mir eine Flöte und einen Ballermann, Schutzbleche und Platzpatronen. Und binde dich an den Baum mit Lianen. Du wirst schön hierbleiben. Genghis Khan war verärgert und grollte. Seine Könige verlangten mehr Schlaf, als er ihnen geben wollte. Wir ersteigen diesen Berg und sei er noch so hoch. Und wenn wir oben sind, juhu, dann bring mich in Fahrt. Morgen ist der Tag, da kommt meine Braut. Oh, wir werden fliegen in unserem Schaukelstuhl. So heißt es in diesem teils reichlich absurd klingenden Text des Songs You Ain't Going Nowhere, von Dylan 1967 geschrieben, nachdem er sich nach seinem Motorradunfall vom Juli 1966 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte und in seinem Haus in Woodstock mengenweise neue Songs schrieb. Die gerade gehörte Version des Songs, eingespielt mit The Band, wurde aber erst 1975 veröffentlicht im Album The Basement Tapes. Dylans
poetische Sprache, seine Metaphern und Assoziationsketten waren ja damals in den frühen 60er Jahren noch völlig neu und ungewohnt in der Popmusik. Wie schwierig war es für euch, für Christoph und Michael, diese komplexen Texte ins Deutsche zu übertragen und auf Deutsch auch singbar zu machen?
Wir waren ja junge, freche Frankfurter, um die 20 Jahre alt, 19 Jahre, wie gesagt, als ich den Kontakt zu Dylan hatte und wo wir Straßensänger waren in Frankfurt. Aber mit 20, da war ja schon die Ostermarschbewegung auch aktiv, aber es gab in Frankfurt viel Gewalt. Es gab damals eben richtig Schlägereien gegen die Gammler und Christopher und Michael waren dabei. Aber was wir beide als 20, 21-Jährige wollten, war nicht Dylan nur zu promovieren, sondern diese ganze Generation von mutigen Songwriters eben ins Deutsche rüberzubringen. Wir haben von Bob Dylan eigentlich nur zwei Texte richtig literarisch übersetzt und auch auf Schallplatte bekommen, auch den Vertrag von CBS. Das war Don't Think Twice und das war The Times They Are A-Changing, was wir dann 1966 auf dem Ostermarsch mit John Baez zusammen sangen.
Kommt her, all ihr Leute, was immer ihr treibt, und gebt zu, dass das Wasser zum Halse euch steigt, und erkennt ihr seid bald auf die Knochen durchweicht. Wenn euch euer Leben was wert ist, dann beginnt schnell zu schwimmen, sonst versinkt ihr wie Stein, denn die Zeit wird bald ganz anders sein. Ihr Dichter und Denker, wo immer ihr seid, seht zu, dass ihr jetzt auf nichts Falsches mehr schreibt und gebt nur gut Acht, sonst versäumt ihr die Zeit. Euer Leben ist zu kurz, um zu schweigen. So ergreift schnell die Feder, ihr bleibt nicht allein, denn die Zeit wird bald ganz anders sein.
Ein ziemlich verknackster Umschnitt von einer alten LP aus dem Jahre 1966. Das war von Christopher und Michael aus deren Debütalbum Folklore-Konzert die Live-Aufnahme der deutschen Adaption des Dylan-Hymnus The Times They Are A-Changing, Kommt her, all ihr Leute. Textübersetzung und Interpretation Christopher Sommerkorn und Michael de la Fontaine. Am 10. Dezember 2016 wird in Stockholm der Nobelpreis für Literatur an Bob Dylan verliehen, der allerdings durch Abwesenheit glänzen wird. Andere Verpflichtungen, so ließ er verlauten, würden ihm seine persönliche Anwesenheit während der Zeremonie leider unmöglich machen. Er wolle aber im Frühjahr 2017, wenn er ohnehin in Schweden auf Tournee gehen wird, nach Stockholm kommen, um den Nobelpreis persönlich entgegenzunehmen. Auch der Kramladen zum Thema Dylan und der Literaturnobelpreis wird in die zweite Runde gehen und die angerissene Frage nach der literarischen Qualität der Dylan-Texte im Kramladen am 15. Dezember weiter vertiefen. Für heute besonderen Dank an meinen Gesprächspartner Michael de la Fontaine und an den Schauspieler Moritz Stöpel, der die Zitate am Anfang der Sendung gelesen hat. Going, Going, Gone, ein letzter kurzer Dylan-Song für heute aus dem Album Planet Waves von 1974. Im Text heißt es: Ich war auf der Straße, hab am Abgrund gelebt, jetzt muss ich einfach weg, ehe ich über die Kante stürze. Deshalb gehe ich. Ich gehe. Ich bin fort.
Now I just got to cut loose before it gets late. So I'm going. I'm going. I'm gone. Grandma said, boy, go and follow your heart, and you'll be fine at the end of the line. All that's gold doesn't shine. Don't you and your one true love ever part. I've been walking the road, I've been living on the edge.
Now I just got to move before I get to the ledge. So I'm going, I'm gone.